SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Klimastress und Pandemie. Wie widerstandsfähig ist die Gesellschaft? Mein Name ist Michael Riesel. Charakter zeigt sich in der Krise. Das hat einst Helmut Schmidt gesagt. Und vermutlich wäre der Ex-Bundeskanzler stolz auf seine Landsleute angesichts der Bilder aus den Gebieten der Flutkatastrophe. Hunderte Helfer, die Schlamm schippen, Keller auspumpen und Spenden sammeln. Die Solidarität mit den Opfern der Flut, sie ist groß. Soforthilfen sollen die größte Not lindern. Ein Wiederaufbaufonds ist geplant. Doch viele Experten warnen. Mehr als 170 tote Trümmerlandschaften, Schäden in Milliardenhöhe, das sei nur ein Vorgeschmack auf den Klimawandel, der uns bevorsteht. Zuerst Corona, jetzt der Klimaalarm. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn die Krise offenbar zum Normalfall wird? Können wir lernen, mit der permanenten Bedrohung zu leben? Und wie trifft man rationale Entscheidungen in einem Klima der Angst? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Und ich begrüße meine Gäste, den Leiter des Instituts für Raum- und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart, Professor Dr. Jörn Birkmann. Aus Leipzig zugeschaltet ist der Sozialpsychologe Professor Dr. Immo Fritsche und mit dabei ist auch Professor Dr. Martin Voss. Er leitet die Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Herr Voss, Charakter zeigt sich in der Krise, sagt Helmut Schmidt. Natürlich gab es in den Katastrophengebieten auch die Schaulustigen, die mit dem Smartphone draufgehalten haben, außerdem Berichte über Plünderer und Diebe. Was würden Sie denn sagen, wie haben wir als Gesellschaft diesen Charaktertest bestanden?
Sehr gut, würde ich fast ohne Einschränkungen sagen. Vielleicht die eine Einschränkung doch. Wir suchen geradezu mit der Lupe nach denen, die gegen dieses Bild verstoßen oder sprechen. Also die Plünderer, von denen Sie gerade sprechen, die gibt es empirisch eigentlich nicht. Sie müssen wirklich lange, lange suchen, um dann irgendwo das Bild zu haben, wo dann doch noch jemand in der Drogerie sitzt, wo er nicht hingehört. Das ist wirklich so verschwindend gering. Kriminalität ist in jeder Gesellschaft drin. In dem Moment da so von zu sprechen, ist falsch. Es ist ein gutes Bild, das die Gesellschaft da insgesamt abgibt.
Dieses gute Bild, diese Hilfsbereitschaft und Anteilnahme, ist die auch deshalb so groß, weil jeder, der sich die Szenen aus Ahrweiler, aus Schuld im Fernsehen angesehen hat, im Grunde ahnt, mit etwas Pech hätte es auch mich selbst treffen können?
Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, diese kulturelle, soziale Nähe, die jede Person, die das hierzulande beobachtet, eben entsprechend auch verspürt. Es hätte einen genauso selber ereilen können. Man kann sich wirklich gut in die Situation hineinversetzen, was eben doch was ganz was anderes ist, wenn die Erde auf Haiti bebt. Und auch dort ist die Spendenbereitschaft, ist die Bereitschaft zu helfen, durchaus ja immer schon sehr groß. Aber bei dieser Nähe trägt das nochmal ganz anders mit.
Und trotzdem, Herr Fritsche, stellt sich ja die Frage, nach über einem Jahr Corona, nach diversen Lockdowns und ganz viel Verzicht, mobilisiert da eine Gesellschaft gerade ihre letzten Solidaritätsreserven?
Ja, das ist die Frage, ob dieses Bild, dass Solidarität endlich ist oder eine begrenzte Ressource ist, ob das denn so zutrifft. Möglicherweise ist es ja auch so eine Art Lebensmittel, mit dem wir Menschen rumlaufen. Menschen sind ja stark hochsoziale Spezies. Das erweist sich auch hier wieder ausgestattet mit so etwas wie Empathie empfinden oder auch im Gerechtigkeitsmotiv, dass es gerecht zugehen soll, Identifikation mit Kollektiven. Und das sorgt eigentlich alles dafür, dass wir doch in aller Regel viele sozialer sind als Kulturpessimistinnen und Pessimisten uns das häufig unterstellen.
Zuerst das Virus, dann die Flut, von einer Naturkatastrophe zur nächsten. Herr Birkmann, der Soziologe Ulrich Beck, der hat den Begriff von der Risikogesellschaft geprägt, einer Gesellschaft, die sich durch ihren technischen und wissenschaftlichen Fortschritt selbst in Gefahr bringt. Ist es das, was wir gerade erleben?
Ich glaube, es ist nur in Teilen das, was Beck mit Risikogesellschaft beschreibt, weil Beck natürlich sehr stark auch auf die eigene Technikentwicklung gesetzt hat oder die fokussiert hat. Ich glaube, dass man schon auch natürlich durch den anthropogenen Klimawandel hier erhebliche Verstärkung auch durch solche Extremereignisse hat, wie Starkregen oder Hitzestress. Trotzdem wäre es ein bisschen verwunderlich, wenn man jetzt sage, man lebt nur noch im Krisenmodus. Das wäre, glaube ich, auch eine falsche Vorstellung. Aber man muss diese Vorsorge, man muss auch das Vorbereiten und das Respektieren solcher möglichen Phänomene berücksichtigen. Und man muss auch vorher Vorsorge betreiben. Also bei aller Empathie, die wichtig ist, ich glaube, wir haben schon auch einen Teil der Vorsorge verpasst, egal ob wir über Corona sprechen, was wir jetzt auch wieder in den Zahlen sehen, oder ob wir über die starken Niederschläge sprechen.
Aber Herr Voss, das, was wir da in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, Corona, jetzt das Hochwasser, sind das im Grunde nur Probeläufe für das, was an Katastrophen auf uns zukommt?
Von Probe würde ich da nicht mehr sprechen. Das ist ja der Realfall. Ich glaube, es zeigt nur, wir leben weiterhin und vielleicht sogar zunehmend verletzlich. Zunehmend, und da schließe ich dann durchaus doch, ich stimme Kollege Bergmann da vollkommen zu, dass das nicht ursprünglich das war, das Herr Beck so adressierte. Aber im Tenor, denke ich doch, spricht es doch eben für das, was er da mit der Risikogesellschaft bezeichnet hat, dass wir es zunehmend mit den Wirkungen gesellschaftlichen Handelns selbst zu tun haben. Also das geht eben deshalb über das klassische Gefahrenspektrum der vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus, das, was uns da jetzt im 21. Jahrhundert begegnet, dass die verschiedenen Risiken amalgamieren, dass sie sich einander überlagern, dass sie mit den sozialen Prozessen sich beschleunigen, dann an Orten manifestieren, wo wir sie vorher niemals erwartet hätten und so. Also insofern haben wir schon ein Stück weit mit dieser fortgeschrittenen Risikogesellschaft zu tun.
Herr Voss, Sie haben vor kurzem in einem Interview davor gewarnt, vor Stromausfällen, Cyberangriffen oder einem Crash der Finanzmärkte. Also es muss sich ja nicht nur um Naturereignisse handeln. Zitat, die können unsere Gesellschaft zerrütten. Wir sind als Gesellschaft hochtechnisiert und werden darum immer verletzbarer?
Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es uns natürlich durchaus auch robuster. Es erhebt unseren Wohlstand, es sichert uns damit auch in der Daseinsvorsorge ab, weil wir uns eben anders plant in die Zukunft hineinbewegen können, als wenn man von der Hand in den Mund lebt. Das ist also durchaus keine Einbahnstraße in diesem Sinne, dass es alles dadurch nur schlechter wird. Das wäre ein grundlegendes Missverständnis. Sehr wohl erhöhen wir zugleich aber auch an anderen Orten eben als aus der Vergangenheit bekannt unsere eigene Verletzlichkeit wiederum. Und das ist eine Dynamik, deren Ausgang unklar ist, ob nicht am Ende vielleicht sogar auch die Nachteile überwiegen mögen, wenn wir es denn in Bezug auf den Klimawandel nachher mit Dimensionen zu tun haben, die wirklich auch das globale Leben nachhaltig beeinträchtigen.
Herr Fritsche, diese Verletzlichkeit, von der Herr Voss spricht, die spüren viele Leute. Viele Leute sind verunsichert, die merken, da braut sich gerade so ein Mix aus Bedrohungen zusammen. Man weiß nicht genau, was kommt da auf uns zu, aber ahnt, dass sich unser Leben dadurch radikal verändern wird, vor allem durch den Klimawandel. Können Sie es nachvollziehen, wenn Leute gerade von so einer Art Weltuntergangsstimmung ergriffen werden?
Ja, naja gut, klar. Es ist ja immer so, dass gerade großräumige Krisen, Umweltkrisen hier in der Regel relativ schwer wahrnehmbar sind durch Einzelne im Alltag. Jedenfalls war das mit dem Klimawandel lange Zeit so. Man war sich auch unsicher, was sind denn eigentlich Indikatoren des Klimawandels und wie wahrscheinlich sind denn die überhaupt, dass ich das mal erlebe. Das heißt, man konnte sich schlecht vorstellen. Wir wissen ja auch, Wetter ist nicht gleich Klima und so weiter. Und da hat sich tatsächlich in den vergangenen, sagen wir, 3 Jahren sehr, sehr viel geändert in der öffentlichen Wahrnehmung, im öffentlichen Diskurs. Und diese öffentliche Wahrnehmung sind eben Individuen, Einzelne angewiesen, wenn sie feststellen wollen, naja, habe ich es hier mit in der Klimakrise zu tun oder eben nicht? Oder ist das eben nur ein einzelnes, singuläres Ereignis, was unser Land gerade betrifft? Und da sind die Zeichen deutlicher geworden. Die Dürrejahre, die wir hatten, jetzt das Extremereignis, aber auch die Aktivität dieser Klimajugendbewegung, die wir mittlerweile haben, die doch signalisiert, schaut her, die Opfer des Jahres 2100, auf das sich ja ganz viele Projektionen beziehen von Klimawandeleffekten und Veränderungen, die sind schon unter uns, die sind Teil der Gesellschaft. Also insofern eine erhöhte Dringlichkeitswahrnehmung oder auch Problemwahrnehmung.
Mhm. In jedem Fall. Herr Voss, was würden Sie sagen, diese kollektive Verunsicherung, wie gefährlich ist die?
Ja, das bringt natürlich eine Gesellschaft insgesamt ins Wanken. Sie wird anfälliger auch für Manipulation. Das haben wir die letzten Jahre vielfältiger schon beobachtet, was dann passieren kann, ob es dann nach rechts geht oder auch nach links, jedenfalls in Richtung Beeinflussung. Wenn man nicht mehr so richtig klar für sich selber weiß, was eigentlich gut, was ist richtig, was ist falsch ist, was ist das, was mein Leben im Kern auszeichnet, wie ich es leben will, dass die Planbarkeit ein Stück weit schwindet, Das übrigens passiert auf ganz vielfältiger Grundlage. Da gehen auch der Wandel der Arbeitsverhältnisse spielt da eine Rolle und so. Also insgesamt, die eine Art von Unsicherheit sich einstellt, dann macht das anfälliger für diejenigen, die dann als charismatische Führer auftreten und sagen, hier, ich gebe euch eure Sicherheit zurück. Hat dann zwar nichts mehr mit Wahrheit zu tun, mit dem, was ihr vorher für Wahrheit hieltet oder mit Objektivität oder was weiß ich. Aber ich gebe euch eben eine Orientierung und damit fahrt ihr doch am Ende wieder besser als diese ganze Unsicherheit.
Da. Das heißt, das ist auch kein Zufall, dass sich gerade in den Hochwassergebieten Querdenker und Neonazis herumtreiben.
Das ist ja ein beliebtes Terrain von rechts, denke ich mal. Das sieht man gerade in den USA häufig nach Katrina, dass sich dann so Milizen aufstellen, die der Bevölkerung eben das geben, was sie dort schmerzlich misst, nämlich erst einmal sozusagen die Führung, die Ordnung, die Struktur, die gerade abhanden gekommen ist. Natürlich sieht so eine Lage gerade so aus, als ob drumherum alles gescheitert wäre, als ob der Staat die Menschen dort gerade so im Stich gelassen hätte, was natürlich so überhaupt nicht der Fall ist. Alles. Es ist eben das Naturgeschehen primär, das mit einer Gewalt daherkam, die jede staatliche Vorsorge, jedenfalls so, wie wir sie gesellschaftlich bisher gewollt haben, überfordern musste. Dass da dann also Raum ist für Agitatoren, die sagen, hier, ich gebe euch den Halt zurück. Das ist kein singuläres deutsches Phänomen.
Herr Fritsche, es gibt in der Sozialpsychologie die These, dass in Krisenzeiten auch autoritäre Einstellungen zunehmen. Heißt das, je höher die Frequenz der Bedrohungslagen, desto größer ist auch die Gefahr, dass die Demokratie in eine Schieflage gerät?
Naja, zunächst handelt es sich dabei um einen sehr grundlegenden Effekt, denke ich. Das zeigen Studien. Also das heißt, kann sicherlich sagen, dass persönliche Krisensituationen, persönliche Hilflosigkeit eine Tendenz zu kollektivem Denken und Handeln erhöht und verstärkt, die Menschen haben. Das heißt, Menschen sind stärker bereit, eben im Sinne von Kollektiven, denen sie angehören, zu handeln. Das kann jetzt all diese Schattenseiten haben, von denen Herr Voss gerade auch gesprochen hat, mit Recht. Also, dass wir intoleranter werden gegenüber abweichenden Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, dass wir Fremde, Migrantinnen, Migranten möglicherweise stärker ablehnen. Aber gleichzeitig kann es auch zu einer erhöhten Engagementbereitschaft für Kollektives führen, für kollektive Projekte. Wir haben da selbst seit langen Jahren, vielen Jahren Studien durchgeführt, in denen wir experimentell manipuliert haben, ob Menschen über bedrohlichen Klimawandel nachgedacht haben oder über neutrale geografische Fakten. Und was wir gefunden haben, waren eben Hinweise auf beide Tendenzen, von denen ich gerade gesprochen habe. Also zum einen die Abwertung von Randgruppen, aber auf der anderen Seite eben auch eine erhöhte Bereitschaft, sich gemeinschaftlichen Projekten anzuschließen in einer Gruppe. Und zwar auch unabhängig von der Natur der konkreten Bedrohung. Zeigt sich aber eben auch für das Nachdenken über bedrohlichen Klimawandel. Und diese Bedrohung, diese Bedrohungswahrnehmung, die häufen sich ja im Alltag und in der medialen Berichterstattung.
Klimastress und Pandemie, wie widerstandsfähig ist die Gesellschaft? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Ja, wie wird sie widerstandsfähig, die Gesellschaft, Herr Birgmann? In der Psychologie, da gibt es den Begriff der Resilienz, der beschreibt, wie gut oder schlecht ein Mensch mit persönlichen Krisen umgehen kann, zum Beispiel mit Arbeitslosigkeit oder dem Tod eines geliebten Menschen. Dieses Modell der Resilienz, lässt sich das denn auch auf Gesellschaften übertragen?
Ich denke, wissenschaftlich sicherlich auch nur zum Teil, und es macht ja auch jetzt nicht besonders viel Sinn, nehmen Sie jetzt mal die aktuelle Krise mit über 160 Toten und sagen dann, die 160 Toten haben unsere Resilienz bestätigt. Das wäre, glaube ich, nicht so das Idealvorstellung von Entwicklung des Landes oder der Region oder der Kommunen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es aus manchen Krisen, was ja eben auch schon angesprochen ist, Krisen können auch Katalysatoren sein für soziales Engagement. Und wenn man das nochmal vielleicht auch zurückblickt, ich glaube, wir hatten auch in den 70er, 80er, 90er Jahren erhebliche Konflikte und auch Krisen. Das Ahrtal war der Schauplatz für den Dritten Weltkrieg. Da steht der Bundesbunker mit Duschen für die Verstrahlten. Also man hatte schon relativ harte Szenarien, wo die Zivilgesellschaft sicherlich auch noch eine relative Randgröße war. Dann kam natürlich die Atombewegung etc., Tschernobyl, Fukushima. Daraus haben wir auch gelernt, obwohl das Atomkraftwerk ja ein paar tausend Kilometer weiter weg steht in Japan. Also hier haben wir, glaube ich, auch aus Krisen doch deutliche Lernprozesse vollzogen und in Teilen sicherlich sind wir auch resilienter geworden. Was uns, glaube ich, ein bisschen schwerfällt zu sehen, Was sind denn die besonders verwundbaren Gruppen und welche Strategien machen denn jetzt wirklich auch für mehrere Krisen Sinn? Wir haben immer das Gefühl, auch jetzt diskutieren wir sehr stark, was macht für einen Starkregen Sinn oder vorher, was macht für die Pandemie wieder Sinn? Also ich glaube, hier müssen wir stärker auch die Synergieeffekte prüfen und sagen, was macht für eine Gesamtgesellschaft Sinn oder auch jetzt zum Beispiel die Wiederaufbaugelder, die müssen so genutzt werden, dass sie für mehrere Krisen Resilienzansätze bieten und nicht nur für eine singuläres Ereignis.
Herr Voss, wovon hängen die denn ab, diese gesellschaftlichen Widerstandskräfte?
Ich würde erstmal das gerne unterstreichen, was Herr Bergmann da gerade sagt, also für verschiedene Risiken gleichermaßen gewappnet sein. Ich denke, nach meinem Empfinden müssen wir eben raus aus diesen Partikularbetrachtungsweisen, dass wir immer, wenn irgendwo etwas ganz Konkretes passiert ist, nun schauen, ja, was waren die detaillierten Fehler, wer ist schuldig, wo können wir hier oder da noch irgendetwas verbessern. Das ist für den jeweiligen Fall in der Regel zu spät, denn das Kind ist ja gerade in den Brunnen gefallen. Und so passiert der Fall wahrscheinlich kein zweites Mal. Das ist nicht ganz richtig, was ich da sage. Natürlich kommt ein Hochwasser vielleicht anderswo in einem ähnlichen Format durchaus auch wieder und dann kann man daraus lernen. Also man soll das unbedingt tun, aber dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen schauen in der Komplexität der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die wir selbst uns so leisten, dass wir damit eben es auch mit vielfältigen Faktoren zu tun haben, die miteinander wechselwirken und deshalb robuster werden, also resilienter ebenso. Und das heißt, eben die Ressourcen so zu investieren, dass wir beispielsweise die Gesellschaft weniger ungleich machen. Wir wissen, ich bin gespannt, ob Jörn Bergmann mir da widerspricht, aber ich glaube, er wird es bestätigen, dass Ungleichheit ein manifester Faktor für Vulnerabilität, für Verletzlichkeit ist.
Nein, da stimme ich voll zu. Was interessant ist, wenn man da mal die Frage stellt, wie viele Moderatoren fragen einen nach diesen Starkregenereignissen, wie das Wasser und der Gang der Wasserlinie war etc. oder ob es auch vielleicht an Ungleichheit oder an Risikowahrnehmung oder an sozialen Faktoren liegt oder Versicherungsschutz. Also hier haben wir eine deutliche Schieflage, finde ich, auch manchmal in der Problembeschreibung. Wenn wir immer von Umweltkrisen sprechen, haben wir auch, glaube ich, nur die Hälfte des Problems erkannt.
Ganz genau.
Herr Fritsche, Sie sind Psychologe und denken den Begriff der Resilienz vom Individuum her. Rumort es da bei Ihnen, wenn der Begriff auf die Gesellschaft angewandt wird?
Eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich ein ganz passendes Bild, ein ganz passender Terminus an der Stelle. Ich meine, wir sprechen natürlich über Resilienz oder auch über Präventionsbereitschaft vielfach auf der Ebene von Individuen. Also stellen uns die Frage, ja, was führt denn dazu, dass Einzelne Vorsorge betreiben für Katastrophenfälle beispielsweise oder sich möglicherweise eben auch für in ihrem Verhalten so ändern, dass beispielsweise dass wir einen Klimawandel vielleicht nicht die Formen annimmt, die wir alle befürchten. Und hier kann man sagen, gut, es hängt in der Regel an zwei Faktoren, ob Menschen etwas tun, sich vorbereiten auf Unglücke oder mit solchen Anforderungen umgehen. Das eine ist eben die Problemwahrnehmung. Also habe ich den Eindruck, da kann Schlimmes passieren. Und es ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es mich irgendwie betrifft. Und zum anderen ist es der große Faktor, kann ich denn etwas tun überhaupt? Kann ich etwas unternehmen? Verbunden mit der Frage, kann man überhaupt was tun und kann ich das tun? Und da ist natürlich je nach Krise, der Ausgangspunkt ein anderer. Also es gibt natürlich durchaus Krisen wie eben den Umgang mit diesen konkreten Flutereignissen, bei denen ich es schon durchaus darauf ankommt, was ich als Einzelner oder Einzelne tue. Ja? Also betreibe ich Vorsorge, habe ich das batteriebetriebene Radio und so weiter. Aber es gibt gleichzeitig eben Krisen, bei denen es eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, was ich als Individuum tue, sondern eigentlich darauf, was Kollektive tun. Daher würde ich immer vorschlagen, hier individuelle Erklärungsfaktoren für Handeln und auch kollektive Erklärungsfaktoren beide in Betracht zu ziehen. Also das heißt nicht nur zu schauen, die Leute zu fragen, glaubst du, du kannst als Einzelne oder Einzelne hier etwas Sinnvolles tun, sondern eben auch zu fragen, glaubst du, dass denn ihr als Kollektiv hier handlungsfähig seid im Bereich Klimawandel beispielsweise. Und wenn man das tut, dann erfährt man viel über die Motive von Menschen zu handeln, selbst in Situationen, in denen sie als Individuum eigentlich, als isoliertes Individuum eigentlich keinen Unterschied machen.
Herr Birkmann, wenn wir uns nochmal die Flutkatastrophe anschauen, da geht es ja viel um technische Fragen. Warum gibt es so wenige Sirenen? Warum wurden die Leute nicht flächendeckend per SMS gewarnt? Dahinter steckt ja die grundsätzliche Frage, hätte man diese enormen Schäden, diese Zahl an Toten durch einen besseren Katastrophenschutz verhindern können?
Das ist sicherlich schwierig zu sagen. Auf der anderen Seite, was ja auch die beiden anderen Kollegen deutlich gemacht haben, man hat ja schon auch Vorsorgemöglichkeiten, sowohl im Kollektiv oder als Individuum. Wenn ich jetzt Kollektiv nehme, für mich sag mal, als Planer, heißt das natürlich dann auch, was kann man im Bevölkerungsschutz, was kann man auch im Bereich der Stadt oder Raumentwicklung machen. Und ich denke mal, wenn man sich diese Probleme anguckt, ein Starkregen kann überall auftreten, aber faktisch war es schon, fand ich verwunderlich, auch am Donnerstag, Freitag, als dann wirklich erst losging, da waren die Medien ja auch da. Wie kann es sein, dass plötzlich in einem Behindertenheim über 10 Leute sterben oder das Gebäude selber noch steht oder im Krankenhaus in Treerang das vollläuft? Also das kann natürlich alles sein. Das wurde auch gut evakuiert. Aber ich denke, hier zeigt sich schon, dass man die Frage stellen muss, neben Kollektiv und Individuum, wer muss es eigentlich besser machen und was ist eigentlich die Arbeitsteilung hier zwischen verschiedenen Akteuren? Also man hat immer, gerade auch beim Starkregen, bei anderen Klimaphänomenen haben wir das in Teilen auch, dieses Ping-Pong-Spiel. Vorher sagt man, man ist zuständig, man fühlt sich da, man findet das Thema wichtig. Wenn es aber zu einem Schaden kommt, ist ja dann schon die Frage, wer glaubt denn, wer die Verantwortung trägt? Jetzt nicht im Sinne der Staatsanwaltschaft, aber wer hat denn Vorsorge betreiben können? Und hier haben wir doch vielfach dieses Ping-Pong-Spiel, das natürlich auch kommunale Vertreter sagen, das war überhaupt kein Wasser, was jetzt auf einer kommunalen Straße oder einer kommunalen Kanalisation hätte abgeführt werden können. Dementsprechend ist der Schaden da nicht bei uns, beziehungsweise wir sind da nicht schuld dran. Das hätte das Krankenhaus, das hätte der Hauseigentümer selber machen können. Und das zeigt sich, finde ich, hier auch so ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt den Qualm des Ereignisses noch, aber da muss man hinterher nochmal die Frage stellen, wie sieht das dann eigentlich auch in Deutschland oder in den Regionen, zum Beispiel auch in diesen ländlichen Regionen im Vergleich vielleicht zu Köln oder Berlin, mit der Arbeitsteilung, mit dem Risikomanagement oder der Risikogovernance wirklich aus? Also haben wir da ein Verständnis dafür, wer eigentlich was von jemandem erwartet und was auch die Rahmenbedingungen sind? Also auch ein Individuum kann sich ja im Grunde nur Vorsorge betreiben, wenn er entsprechende Informationen über das Thema Starkregen, Starkregenvorsorge erhält oder eine SMS mit einer Warnstufe, da können 100 Liter runterkommen. Was wollen Sie denn damit machen? Also die Wetterforschung ist super, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber faktisch müssen wir doch Handeln erzeugen, was ja auch Herr Fitsche gerade sagte. Wir können ja nicht nur sagen, das Problem ist Starkregen. Ja, so what? Also man muss ja auch den Leuten dann Handlungsempfehlungen geben, ähnlich wie bei einem Chemieunfall. Da sage ich auch, lass die Türen und Fenster geschlossen. Vielleicht müssen wir das auch in solchen Warn-Apps nicht nur so technisch denken, sondern auch mal fragen, wie kommen wir eigentlich von dieser Wahrnehmungsschwelle dann wirklich zu der Handlungsschwelle zu handeln, das sinnvoll ist in solchen Krisen.
Würde ich gerne ergänzen wollen. Ich glaube, wir haben es ja mit wirklich verschiedenen Faktoren zu tun und wir brauchen sicherlich einige Zeit, um die ordentlich auseinander zu klabüsern. Es ist erst einmal wirklich ein absolutes Extremereignis mit einer ganz geringen Frequenz, um es anders zu formulieren. Wir sprechen ja nicht vom 100-jährigen Ereignis, vielleicht eher vom 1000-jährigen oder 100 oder 10.000-jährigen. Also etwas, was eben so in dieser Kombination wirklich nicht am Erwartungshorizont stand. So, das ist das eine. Wenn man dann eben losmarschiert und sagt, war der Katastrophenschutz jetzt ordentlich vorbereitet oder hat der versagt oder so, wird man dem schon deshalb nicht gerecht, weil man dann auch entsprechend den Katastrophenschutz im Vorfeld so hätte ausstatten müssen als Gesellschaft, das heißt ihm auch Geld geben, was dann anderswo fehlt, beim Kindergartenplatz oder so, um diese sein Repertoire eben noch zu erweitern, seine Kapazitäten aufzustocken, um dann auch noch für die noch selteneren Fälle gut vorbereitet zu sein. Dann würde ich sagen, wir benennen es sowieso falsch. Es ist kein Katastrophenschutz. Wir haben keinen Katastrophenschutz in Deutschland. Dann hätten wir nämlich keine Katastrophen. Das ist ein nachsorgender Apparat, der unterstützend wirkt, da wo eben die Kapazitäten vor Ort im Grunde genommen der Betroffenen selbst nicht ausreichen. Der leistet Hilfe zusätzlich. Ja? Dann, wenn es eben passiert ist. So, und dann kommt aber das eigentlich Wesentliche. Jörn Böckmann hat es im Grunde eben angesprochen. Das ist doch die Präventionsseite. Und das heißt wiederum, wie können wir unsere Landschaften, wie können wir unser räumliches Umfeld, wie können wir auch unsere Lebensweisen und so weiter so gestalten, dass wir Risiken als solche erstmal überhaupt erst minimieren und es am besten gar nicht erst zu dem Potenzial eines solchen Schadens kommen zu lassen. Und das wiederum erfordert am Ende eine Art Kultur, eine Haltung von der gesamten Gesellschaft, die sagt, das und das sind die Gefahren und Risiken, die wir akzeptieren, die sind für uns alltäglich in Ordnung. Ist halt so, der Mensch ist sterblich, er ist verletzlich. Und das ist das, was wir nicht haben wollen. Und dafür setzen wir uns kollektiv ein. Und da hängt dann alles andere mit dran.
Aber bei dieser Prävention, da gibt es doch schon eindeutige Mängel. Also erinnern wir uns bei Corona, da waren es die Masken und die Schutzkleidung, die am Anfang der Pandemie gefehlt haben. Also Herr Birkmann, warum fällt es uns denn so schwer, uns langfristig auf solche Krisenereignisse vorzubereiten?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat natürlich auch Schwierigkeiten, wenn Sie jetzt mal so kleine Kommunen, die ja getroffen wurden, nehmen. Da sind natürlich auch diese tagtäglichen Phänomene oder auch die Pandemiebekämpfung überlagern da die gesamte Diskussion. Und man kann auch nicht erwarten, dass so kleine Gemeinden oder Landkreise, die vielleicht auch Strukturherausforderungen haben oder vielleicht auch eine kleinere Verwaltung haben, all diese Themen voll abdecken. Da, glaube ich, stimme ich auch Martin Voss vollkommen zu, dass wir da den Katastrophenschutz wahrscheinlich besser ausrüsten können. Auf der anderen Seite hatte ich irgendwie das Gefühl, bei der Pandemie und bei Hilfsgeldern, da hatten wir doch irgendwie einen größeren Zugriff oder da schien das Geldthema nicht die zentrale Grenze unseres Denkens. Und ich glaube auch.
Ja, gerne. Erst als es passierte, ja.
Ja, genau, richtig. Ja, doch, das ist richtig.
Alles, dass das kommt.
Ja, richtig. Die chinesische Variante, dass das alles hier rüberschwappt, das hätte wahrscheinlich keiner, da hätte keiner die Milliarden losgetreten. Aber als dann hier war, natürlich, das ist richtig. Also die Prävention, glaube ich, wird uns leichter fallen, wenn man auch weiß oder auch stärker sehen kann, dass diese starken Niederschlagsereignisse jetzt einfach wesentlich häufiger aufkommen. Und ob das dann jeweils 10.000 oder ein 1.000-jähriges ist, hängt ja vom Schaden dann ab. Und wir haben es in Berlin, wir haben es in Münster, Dortmund, hier in Baden-Württemberg zahlreiche Ereignisse. Also ich glaube, darauf wird man sich vorbereiten. Und wichtig wäre eigentlich strategisch, dass wir das auch in diese Förderstrukturen einbinden. Wiederaufbau ist hilfreich, aber wir müssen zusehen, dass wir das in Programme der Stadterneuerung, in Strukturfonds für die ländlichen Räume, in die Infrastruktur als Kriterium für die Förderung einbauen. Sonst ist das, glaube ich, so eine Art Selbstbeschäftigungstherapie. Vielleicht noch ein Hinweis. Ich würde so ein bisschen, ich würde das jetzt nicht zu schlecht reden wollen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Forschung selber ja auch ein Teil der Prävention hoffentlich ist. Aber da haben wir natürlich auch mal die Herausforderung, dass in solchen Krisen das dann wieder wahrgenommen wird und sonst das so als nice to have angesehen wird. Und wenn da noch Geld ist, dann kann man sich überlegen, ob man so eine Zusatzaufgabe noch schultert. Aber ich glaube, wir haben eigentlich auch vom Vorbereitungsgrad, wenn ich jetzt an die BMBF-Sicherheitsforschung oder Forschung für Nachhaltigkeit denke, da wurden ja in den letzten Jahren auch viele Konzepte auch zu Starkregen, haben wir Projekte laufen. Also da fehlt uns manchmal, glaube ich, auch dann der Zugriff über bestimmte Strukturen wie einen Städtetag oder Institutionen, die eine relativ gute Lobbymaschinerie haben. Das, glaube ich, das fehlt uns auch bei der Durchsetzung solcher Positionen.
Herr Fritsche, wenn wir darüber reden, was eine Gesellschaft widerstandsfähig macht, um Krisen zu meistern, dann ist da eine entscheidende Größe Vertrauen. Vertrauen, dass der Staat alles tut, um seine Bürger zu schützen, dass Politiker die Gefahren rechtzeitig erkennen. Geht dieses Vertrauen gerade verloren?
Ui, große Frage. Ich denke, was tatsächlich wichtig ist, um Menschen zu motivieren, mitzutun oder auch Policies zu unterstützen, die möglicherweise häufig auch mit Unbequemlichkeiten oder größeren Kosten verbunden sind, aber eben Krisen abmildern oder Krisen vorbeugen. Was man da tun kann, ist klare kollektive Projekte definieren auf unterschiedlichen Ebenen des Kollektiven. Also wir können vom Staat reden, der erkennen lassen sollte, dass beispielsweise Klimaschutz tatsächlich ein Ziel ist, was man sich jetzt prioritär auf die Fahne schreibt und gleichzeitig aber auch zeigen sollte, dass er hier auch handlungsfähig ist. Also diese zwei Faktoren, was will ein Kollektiv überhaupt und was kann es verändern, die sollten hier entscheidend sein, um dann auch Individuen, die sich als Mitglieder dieses Kollektivs definieren, sich darüber identifizieren, dann auch zu motivieren, zu handeln, weil dann offenbar eigenes Handeln eben im Sinne dieses Wir, dieser Gemeinschaft, dann rational wird, wenn wir tatsächlich was verändern können und auch wollen. Und das kann es natürlich auch, wenn wir jetzt auf das Level von Flutprävention vor Ort runtergehen, das kann es natürlich auch im Kleinen geben. Also das heißt, als ein Teil von Resilienz auf örtlicher Ebene, dort kollektive Strukturen schaffen, Gruppierungen schaffen, die sich eben definieren über Katastrophenvorsorge beispielsweise und auch Perspektiven bieten, dass im Zweifelsfall auch was zu tun ist. Das heißt, dass es rational wird, sich da auch zu beteiligen. Also das heißt, Gemeinschaften auch auf lokaler, regionaler Ebene fördern, die dann auch eine Grundlage sein können, zu handeln oder sich auch selbst in der Lage zu fühlen, als einzelne Person hier mitzutun.
Herr Voss, wie sehen Sie das? Der Ökonom Moritz Schulerig, der spricht im Hinblick auf die Corona-Pandemie von einer Entzauberung des Staates. Zitat: Wie soll ein Staat, der es nicht schafft, Lüfter in Klassenzimmer einzubauen, im kommenden Jahrzehnt den komplexen ökologischen Umbau der Wirtschaft steuern? Stellen Sie sich die Frage manchmal auch?
Absolut. Und insofern stimme ich dem auch zu, dass es um eine Entzauberung des Staates geht. Der Staat hat seit, ich würde mal sagen, 100, 150 Jahren seine Kapazitäten sukzessive abgebaut. Das Credo war, es können andere Kräfte besser. Der Staat hat nicht den Blick für die Details. Er kann mit Geld nicht umgehen. So. Und dann wundert man sich vielleicht doch nicht zu Recht irgendwann, wenn es dann mal kracht, dass der Staat gar nicht mehr die Kapazitäten und auch nicht die Kompetenzen hat, um mit komplexeren Lagen umzugehen. Das finde ich geradezu unfair, muss ich eigentlich sagen. Und da muss man den Ball dann auch wieder zurückspielen. Und ich glaube, das hat dann am Ende auch mit dem Vertrauen zu tun. Wenn Sie sagen, ja, oder als Frage formulieren, geht da Vertrauen verloren, dann glaube ich schon, dass da ein Stück weit Vertrauen verloren geht. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, dass es das auch braucht. Denn die Politik hat über Jahrzehnte dieses Vertrauen aufrechterhalten oder konstruiert, dass sie das noch alles stemmen könnte, dass der Staat das alles noch leisten könnte, dass es eben so gut geregelt ist, wenn es der Markt macht und so weiter, die privaten Akteure. Wenn man dieses Vertrauen so konstruiert, dann muss es vielleicht eben auch in so einer Lage enttäuscht werden, damit man dann anfängt, darüber nachzudenken, wo waren die Schwachstellen und müssen wir nämlich doch nochmal anders rangehen.
Die Frage ist ja, wie verholt man dieses Vertrauen wieder zurück? Herr Birkmann, direkt nach dem Hochwasser, da war von einem Fukushima-Moment die Rede, einer Zäsur, nach der auch politisch nichts mehr so ist wie davor. Teilen Sie diesen Eindruck? War diese Flut ein heilsamer Schock?
Ich glaube, das wird man erst im Laufe der nächsten Wochen oder Monate oder Jahre sehen. Ich glaube, man hat zumindest dann teilweise das Gefühl, jetzt auch sicherlich teilweise durch die Wahl bedingt, dass natürlich sehr stark angepackt wird. Es kamen ermutigende Bilder, auch eben was diesen sozialen Zusammenhalt angeht. Und es war wahrscheinlich attraktiver als einige Erkenntnisse aus diesen Runden der Ministerpräsidentenkonferenzen über die Pandemie, wo ja irgendwie dann doch das Gefühl war, die staatliche Organisation selber blockiert sich hier oder ist zu heterogen, als dass sie da an einem Strang zieht. Aber ich denke, man wird es am Ende so ein bisschen sehen müssen, auch schafft man das, dass der Staat hier auch Incentives setzt für eine so eine resiliente oder nachhaltige Entwicklung. Und das bringt uns noch mal ein bisschen zurück, auch in welchen Regionen gerade dieses Starkregenereignis, welche das getroffen hat. Das sind da auch ländliche Räume, die teilweise eben auch Strukturschwächen oder leichte Strukturschwächen haben. Und das heißt also auch hier hat, wenn man aus der Planungssicht, würde ich schon sagen, dass Deutschland in dem Punkt schon eigentlich ein Staatssystem hat, was in Teilen auch noch gut funktioniert, wo man sagt, man möchte eigentlich keine abgehängten Regionen. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, dass man hier eben wieder ein bisschen weiter auch eigentlich staatliches Handeln legitimieren muss. Wenn man jetzt natürlich wieder hört, viele sagen, bau ganz schnell wieder auf oder so, dann finde ich das eigentlich auch eher schwach. Aber ich glaube, die Entzauberung des Staates, die Martin Voss genannt hat, ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich es mal mit anderen Ländern vergleiche und auch da den innerstaatlichen Krisen, die solche Extremereignisse dann begleiten, dann ist man hier sicherlich noch ganz gut gefahren und die schnelle Kooperation scheinbar auch mit dem Druck der Wahl mit zwischen Ländern und Bund ist ja schon enorm. Also das muss man auch sicherlich positiv erwähnen. Aber es wäre wichtig, dass man eben, wie wir das vorhin gesagt haben, auch eben nicht nur dieses Naturphänomen sich anguckt, sondern auch die Frage, wo sind soziale Brüche, wo kann ich Verwundbarkeiten, wo habe ich zum Beispiel auch demografischen Wandel, älter werden, wo muss ich das stärker jetzt auch einbringen, wenn die Frage kommt, über welche Ziele muss so ein Kollektiv nachdenken. Wenn ein Kollektiv nur über alles Mögliche nachdenkt und wir freuen uns schon, dass die Leute zusammenkommen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also wir haben viele Projekte in Deutschland, da ist der Konsens so bei einigen Gruppen ziemlich groß, aber der führt dazu, dass andere an den Rand gedrängt werden.
Ja, Fritsche, ist das eigentlich so eine anthropologische Konstante? Wir steuern auf die Katastrophe zu, schließen ganz fest die Augen, bis sie unausweichlich ist? Also geht ohne Druck da nichts?
Ja, gute Frage. Also es gibt sehr viel Forschung zur Frage, wie man denn eigentlich solche Krisen kommunizieren sollte, damit die Leute eben nicht erstarren oder nicht alles verleugnen und sagen, nee, gibt's doch gar nicht.
Das ist ja das Problem. Wenn man das Problem möglichst drastisch beschreibt, dann reagieren viele Leute mit Abwehr. Die sagen, Klimawandel, alles Lüge, Coronavirus, das gibt's nicht.
Ja, richtig, genau. Also das ist auch so ein Resümee aus dieser Forschung, dass man sagt, ja, man sollte eigentlich auf mittlerem Angstniveau kommunizieren. Ja? Also nicht zu wenig, weil dann sind die Leute nicht motiviert, überhaupt was zu tun, und nicht zu sehr, dann haben sie den Eindruck, man kann ja sowieso nichts tun, ich muss den Kopf einziehen. Ich würde da ein kleines Stückchen widersprechen, vor allem wenn es darum geht, dass man Einzelne eben vor allem als Individuen ansieht. Ich glaube eben, dass gerade in Situationen von großer persönlicher Hilflosigkeit, also das heißt hoher Angst, dass da es trotzdem noch Wege gibt, Menschen ins Handeln zu bringen, nämlich eben über diese Möglichkeit kollektiven Handelns. Aber dass eben das auch etwas ist, was wir für die Krisenkommunikation lernen müssen, in Zeiten von persönlichen Unsicherheiten, von persönlichen Hilflosigkeiten angesichts überwältigender Krisen. Und diese Wahrnehmung kann man ja gar nicht verhindern. Ja, also das, wenn man sich die Klimakrise anschaut, das ist ja etwas, was ein wirkliches Schreckensbild ist, wenn man das mal zulässt, darüber nachzudenken, was da passiert. Wenn Menschen so etwas empfinden wie persönliche Hilflosigkeit oder Überwältigung, dann ist es eben ganz zentral, dass man auf kollektiver Ebene A, Ziele definiert und B, eben auch die Wahrnehmung erzeugt, wir können hier was tun. Und das ist ja auch was, wenn Menschen da mittun, da werden sie dann eben auch dieses Gefühl persönlicher Hilflosigkeit los, weil sie eben kollektiv ins Handeln kommen. Und Kollektive sind eben bei vielen dieser Katastrophen oder Krisen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind eigentlich die relevanten Akteure, die hier adressiert werden müssen. Und das Wichtige ist eben, die Einzelnen ins Handeln bringen will, diese Verbindung zu schaffen zwischen dem Einzelnen und diesem Kollektiv. Und dann motiviert man auch wieder Einzelne und bringt sie aus der Hilflosigkeit. Sie wachsen dann über sich hinaus, ja, bigger than you.
Aber Herr Voss, dieses kollektive Handeln ist im Fall des Klimawandels ja gar nicht so einfach, weil Deutschland ist ein großer Verursacher von Treibhausgasen, aber weltweit natürlich nicht der einzige. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, haben wir das eigentlich in der Hand, uns gegen diese Gefahr zu wappnen?
Wen sprechen wir nun als wir an? Sind das Vereinzelte oder ist es das Kollektiv, von dem Herr Fritsche gerade sprach? Nochmal, ich glaube, die große Linie der letzten Jahrzehnte war die, das Individuum in den Vordergrund zu stellen, eben nicht den Staat, also, und auch nicht andere Kollektive, sondern der Konsument, der hat alle Schalter in der Hand. Und wenn man diesen Weg weitergeht, so würde ich mal sagen, dann werden wir an diesen Fragen scheitern, weil sie eben Kollektive betreffen, weil sie mit lauter Effekten einhergehen, weil sie sich Trittbrettfahrer oder lauter so Sachen, die, naja, oder Common Good Problematik, ja, also die Wiese, auf der die Kühe des Nachbarn mitgrasen, das ist nicht gut fürs Ganze. Ich will sagen, das Kollektiv müssen wir adressieren und das tun wir anders. Das tun wir auch mit einer anderen Sprache als das einzelne Individuum. Wir müssen in Bildern reden, in Geschichten. Wir müssen deutlich machen, was der Klimawandel eben ist, nämlich eine komplexe soziale Dynamik. Er hat auch was mit Wettergeschehen zu tun, auch was mit Temperatur, aber darüber weit mehr noch mit politischen Verwerfungen, mit sozialen Verwerfungen und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Bilder adressieren, dann müssen wir es am Ende den Kollektiven oder dann wiederum auch den Individuen überlassen, welche Botschaften sie daraus ziehen. Wir dürfen ihnen nicht individuell sagen, hier mach mal das, was für dich das Beste ist. Und das wird dann am Ende schon für alle auch zum Besten gereichen.
Herr Birkmann, das ist ja für die Politik eine Gratwanderung. Zum einen den Leuten nicht das Gefühl vermitteln, die Politiker trauten sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Dann aber das Volk mit diesen Wahrheiten nicht gegen sich aufzubringen, wie zum Beispiel, dann müssen wir halt die Leute aus Tälern, die von der Flut gefährdet sind, umsiedeln.
Ja, das hat hier der Ministerpräsident Baden-Württemberg auch mal gesagt, zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit nicht ein Unterschied, aber er ist ja immer noch relativ geschickt, glaube ich, darin auch in Teilen schwierige Wahrheiten auch noch zu kommunizieren. Was diese Absiedlung der Täler angeht, ist das eben beim Starkregen oder auch beim Hitzestress, wenn wir diese beiden Phänomene als Extremereignisse nehmen, die gerade auch jetzt im Weltklimarat wieder im ersten Sachstandsbericht sehr deutlich ist, von der Arbeitsgruppe 1 des IPCC als besonders durch Klimawandel verändert dastehen, dann heißt das eigentlich, wir haben eigentlich keinen Hang, wo wir also Starkregen ist ja eben der Unterschied im Vergleich zum Rhein oder Neckar oder zur Oder, da wissen wir ungefähr, dass das sind Flüsse, da kann man vielleicht auch diese Schutzbauten, da kann man Leute gegebenenfalls oder Bauanträge in diesen Hochwassergefährdungsbereichen untersagen. Beim Starkregen, dass sich eben über dieses Phänomen niederschlagen kann, haben wir diese Chance nicht so richtig. Also wir können natürlich bestimmte tiefliegende Bereiche frei halten, aber sonst haben sie auch in Deutschland keinen Ort, an dem nicht auch so eine B5-Wetterlage mit dem Starkregenereignis voll niederkrachen könnte. Das heißt also, hier haben wir das Problem, dass wir es mit Absiedlung eigentlich hinkriegen. Und das heißt dann eben auch, dass wir, ähnlich wie Martin Vosters eben ja auch sagte, man muss dann fragen, was sind eigentlich so gesellschaftliche Prozesse, wo wir steuern können. Das kann dann zum Beispiel diese Frage der kritischen Infrastruktur sein. Wir können auch mit Bildern sprechen, dass wir sagen, solche Kitas, solche Krankenhäuser, solche Schulen müssen wir eigentlich resilienter oder robuster gestalten. Vielleicht müssen wir es auch adaptiver gestalten. Aber wir brauchen natürlich dann eben auch eine andere Art des institutionalisierten Wissens. Also wir haben jetzt relativ viel Feuerwehren. Wir schicken sicherlich oder man dokumentiert, wo Tote aufgefunden wurden. Aber wir müssen das im Grunde auch für eine nächste Generation oder für die folgenden Jahrzehnte irgendwo stärker dokumentieren. Bei einem Flugzeugunfall ist das relativ klar geregelt. Aber hier in dem Bereich dieser Extremereignisse müssten wir aus diesen Schadensbildern noch mehr lernen, auch für die Zukunft. Und das wären eigentlich auch Bilder, die wir kommunizieren müssten. Also jetzt nicht die Toten, aber zumindest, was lernen wir da draus? Zum Beispiel die Frage von Kellern und wo sich jemand aufhalten darf, sollte. Die Frage, wo so eine Hochwasser- oder Starkregenlinie zum Beispiel in Schultern stand oder in Bitburg oder in Stolberg. Da müssten wir eigentlich auch irgendwelche Zeichen hinsetzen, die noch in 10 Jahren erkennbar sind, um diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und dieses kollektive Gedächtnis. Das fehlt uns bisher, glaube ich, auch in dieser Diskussion etwas.
Aber Herr Fritsche, Stichwort Umsiedlungen, da steckt schon ordentlich sozialer Sprengstoff drin, oder?
Ja, sicherlich, sicherlich. Ist natürlich bei Krisen und Krisenreaktionen immer die Frage, wie bringt sich jeder Einzelne, jeder Einzelne da ein und was hat er oder sie dann auch jeweils zu schultern? Das hat ja auch etwas mit dem zu tun, von dem Herr Voss eben gerade auch gesprochen hat. Also diese Frage, wie bringe ich eigentlich das Individuum dazu, sich für Kollektives einzusetzen? Und das ist sicherlich ein wichtiger Knackpunkt. Vielleicht dazu auch nochmal ein Nachtrag, dass tatsächlich in der auch in der professionellen Kommunikation oder den Versuchen, Menschen zu motivieren, zu handeln gegen Krisen, das vielfach wirklich außer Acht gelassen wird, wie zentral dieser Rückbezug aufs Kollektive fürs Individuum natürlicherweise ist. Also wenn man Leute fragt, welches sind eigentlich für dich die wichtigsten Beweggründe, Energie zu sparen beispielsweise, um ein klimarelevantes Handeln mal anzusprechen, dann sagen die meisten Leute, also finanzielle Überlegungen und dass ich da was Gutes tun kann, das ist sicherlich sehr wichtig. Aber wenn man es dann mal untersucht, dann spielt eine andere Variable eine viel größere Rolle, von der die Leute sagen, nö, das ist eigentlich nicht so wichtig. Nämlich, was tun denn die relevanten anderen in deiner Umgebung? Also die Leute in deiner Gemeinde, glaubst du, dass die mehrheitlich versuchen, Unternehmen Energie zu sparen? Und wenn die Leute sagen, ja, das glaube ich, dann ist das hier die viel stärkere Kausalfaktor, wenn man erklären möchte, ob die Leute selbst auch Energie sparen, viel stärker als diese individuellen Kosten-Nutzen-Überlegungen. Das ist etwas, was auch Expertinnen und Experten häufig aus dem Blick verlieren, weil wir ja in der Regel dann doch das Bild vom individuell rational handelnden Menschen haben, aber Mensch ist eben ganz genauso ein stark soziales Wesen. Es ist immer eingebaut, was machen die anderen? Und diese kollektiven Anregungs- oder Konformitätseffekte sind nicht zu unterschätzen und können dann eben so etwas wie kollektive Bewegung, kollektive Projekte eben auch auslösen oder zumindest beschleunigen.
Herr Voss, die Herausforderung der Zukunft ist die, wie schaffen wir die Anpassung an den Klimawandel und verhindern gleichzeitig Gelbwestenproteste auf deutschen Straßen?
Wir brauchen einen integrierten Ansatz, einen systemischen, eine Art globales Management von öko- und sozialen Prozessen. Das meine ich nicht technokratisch. Natürlich wollen wir nicht das Soziale durchsteuern, wie es beispielsweise das chinesische Vorbild uns eben zeigt. Wohl aber ein bisschen in die Zukunft hineindenken, in welche Richtung geht denn die soziale Entwicklung? Und auf der anderen Seite das in Einklang bringen eben mit der Ressourcenfrage, mit der Frage, welche Dienstleistungen bietet uns denn das Ökosystem hinreichend und in Fülle, sodass wir davon unsere Bedürfnisse befriedigen können? Und wo sind auf der anderen Seite die Grenzen, die planetarischen Grenzen, ein Begriff, den wir seit den 80er Jahren kennen sollten, dass es die gibt, dass die Ressourcen eben limitiert sind. Das müssen wir in Einklang bringen und da müssen wir ein bisschen in die Zukunft steuern, aber wirklich nur in diesem Sinne einen systemischen Steuerungsansatz, das ist nicht technokratisch.
Klimastress und Pandemie. Wie widerstandsfähig ist die Gesellschaft? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Katastrophenforscher Martin Voss, dem Raum- und Umweltplaner Jörn Birkmann und dem Sozialpsychologen Immo Fritsche. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.